der Baustein-Podcast. Willkommen in Hanschesheim.
Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast des Hanschesheimer Handwerker- und Gewerbevereins, der Podcast, der Sie in der nächsten Zeit durch die Baustelle in der Dossenheimer Landstraße begleiten wird. Wir sitzen hier wie immer hoch über der Baustelle in den Räumlichkeiten der Firma Niebel. Wir, das bin ich, Johannes Laule.
Und Sophie Niebel.
Und heute haben wir einen Gast. Heute ist nämlich hier
Irene Pauli.
Genau, und letztes Mal hatten wir schon einen Gast, ich sag mal, im erweiterten Sinne aus der medizinischen Branche mit Claudia Veit. Und auch heute geht's ja medizinisch weiter, nämlich was machst du denn in Hanschesheim?
Ich mache Physiotherapie und Osteopathie.
Und wo findet man dich?
Ich bin in der Kriegsstraße mit meiner Praxis, gleich neben der Käseecke und fast an der Tiefburgschule. Und bin da mit meinem Kollegen Andreas Blüni zusammen in einer Gemeinschaftspraxis. Und er macht klassische Physiotherapie und ich bin mit Osteopathie, neurozentriertem Schmerztraining dabei. Und ja, und bin da jetzt schon eine ganze Weile selbstständig.
Ja, ich habe gelesen auf deiner Homepage, seit 2012 bist du in Hanschesheim.
Ja, genau.
Dann hast du ja noch gar nicht so lange her dein 10-jähriges Jubiläum in Hanschesheim gehabt.
Ja.
Hast du das gefeiert?
Nein. Ich habe es mir so überrascht irgendwann festgestellt, dass es schon 10 Jahre sind. Aber zum Feiern war irgendwie gar nicht die Gelegenheit gewesen.
Okay. Ja, vielleicht warten wir, bis die Baustelle vorbei ist und dann kannst du dein 15-jähriges groß feiern.
Naja, wollen wir mal nicht hoffen, dass die so lange dauert, oder? wer weiß.
Genau. Ja, du hast schon ein bisschen erzählt, was du und dein Kollege, was ihr bei euch in der Praxis macht. Und du hast gesagt, dein Kollege hat den Schwerpunkt Physiotherapie und du machst unter anderem Osteopathie. Und ich frage mich schon sehr lange eigentlich, was ist denn da der Unterschied?
Also Osteopathie ist eine Behandlungsform, wo eben auch nach Bewegungsverlusten im Körper geguckt wird, in den verschiedenen Systemen vom Körper. Und wir sind da auch nicht nur bei Knochen, Muskeln, Bändern und Gelenken unterwegs, sondern auch bei den inneren Organen, dass man auch da schauen kann, ob die gut beweglich und verschieblich sind. Und man guckt auch nach den Nerven im Körper, wie die gut verschieblich sind. Ich meine, die kommen natürlich in der Physiotherapie auch mit vor, aber in der Physiotherapie überwiegend über Bewegungstherapie. Und in der Osteopathie geht man auch manuell mit dran und arbeitet mit dem Gewebe des Patienten, damit das wieder in eine gute Bewegung kommen kann.
Okay, aber vom Ursprung her bist du dann auch Physiotherapeutin?
Genau.
Oder hast du da einen anderen Zugang dazu gefunden? Oder?
Nee, ich bin von Hause aus Physiotherapeutin und habe vor über 30 Jahren bin ich in Kontakt mit der Osteopathie gekommen über eine Oberärztin bei uns in der Klinik in Berlin damals. Und das hatte mich damals so fasziniert, dass ich das unbedingt auch lernen wollte und habe das dann auch gemacht und mache das auch sehr gerne und habe aber auch noch andere Sachen mit dazu ins Boot geholt inzwischen, vor allen Dingen auch so neurozentriertes Training und neurozentrierte Schmerztherapie, dass man eben auch mit dem Nervensystem arbeitet, mit den Augen, mit dem Gleichgewichtssinn, um den Menschen dazu zu verhelfen, dass es ihnen wieder besser geht, weil es oft nicht reicht, nur Übungen zu machen, sondern manchmal muss man auch dem Gehirn so ein bisschen mehr Sicherheit wieder geben durch gute Informationen, dass die Augen gut zusammenspielen, dass das Gleichgewicht gut mit den Augen zusammengeht. Und dann gehen manche Bewegungen auch besser oder man hat mehr Kraft oder weniger Schmerz.
Okay, und das ist jetzt der Schwerpunkt deiner Tätigkeit oder mit was für Problemen kommen die Leute schwerpunktmäßig zu dir?
Ja, also überwiegend kommen Menschen mit langanhaltenden Schmerzen zu mir, die schon so in Anführungsstrichen überall waren und dann die Hoffnung haben, dass ich ihnen da irgendwie weiterhelfen kann, was zum Glück häufig auch funktioniert. Und da habe ich auch Menschen unterschiedlichen Alters, also Kinder eher weniger, also wenn dann ab Schulalter mit so ganz kleinen, die schicke ich dann lieber zu Kollegen weiter, die sich da besser auskennen, aber bis ins ganz hohe Alter. Also ich habe auch über 90-Jährige teilweise in der Behandlung und zumindest ein bisschen Verbesserung kriegt man immerhin, aber manche sind auch relativ schnell ganz gut dann wieder unterwegs. Und das ist dann immer sehr erfreulich, wenn das so funktioniert. Und ich habe als Vehikel dafür, dass ich das alles so machen kann, weil man das als Physiotherapeut eigentlich nämlich nicht darf, weil Osteopathie nur von Heilpraktikern und Ärzten ausgeübt werden darf und ich als Physiotherapeutin eigentlich auch nur physiotherapeutische Maßnahmen durchführen darf, habe ich 94 schon meine Heilpraktikerprüfung gemacht, damit ich einfach die Sachen, die ich für den Menschen sinnvoll halte, auch mit ihm machen kann und da auch rechtlich auf der sicheren Seite bin.
Okay, aber der Heilpraktiker war für dich dann quasi ein Weg zur Osteopathin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Weil man leider als Physiotherapeut nicht als First Contact arbeiten darf, sondern wir brauchen immer eine Verordnung vom Arzt in Deutschland, weil das hier noch ein Lehrberuf ist und auch also erst teilweise ein Studium inzwischen, aber selbst da ist noch kein Primärzugang.
Der Physiotherapeut möglich. Ist jetzt ein Ausbildungsberuf?
Ist oder? Immer noch ein Ausbildungsberuf, aber ist inzwischen auch ein Studium zum Glück geworden, aber es ist immer noch nicht gleichgestellt mit den anderen Ländern.
Wie funktioniert das in anderen Ländern?
Da ist es ein Studium, wo man Abschluss macht und dann kommen die Menschen einfach zum Physiotherapeuten, ohne vorher zum Arzt gehen zu müssen.
Also sie brauchen kein Rezept?
Nee, genau, ja. Und wenn ich jetzt als Heilpraktiker tätig bin, dann brauche ich auch kein Rezept, sondern darf selber sagen, was los ist und was gemacht werden soll. Und das ist natürlich ganz praktisch, dass man nicht erst auf einen Orthopädentermin warten muss, dann wieder auf einen Physiotermin warten muss, sondern dass man dann direkt gehen kann.
Okay. Und wahrscheinlich wie bei den meisten Physiotherapiepraxen ist bei euch alles nur über Terminvergabe auch möglich.
Genau.
Bist du da weit im Voraus ausgebucht oder hast du immer mal wieder einen Slot frei, wenn jetzt jemand hört, Mensch, das ist eigentlich genau das Problem, chronifizierte Schmerzen zum Beispiel. Habe ich da überhaupt Chancen bei dir, einen Termin zu bekommen? Oder?
Also Chancen gibt's immer, weil immer mal irgendeiner krank wird. Anfang des Jahres war es auch sehr gut möglich, weil alle Leute plötzlich Corona kriegten, die es noch nicht hatten oder Grippe oder was auch immer. Aber jetzt ist es wieder so, dass im Moment bin ich bei Juni mit den Terminen, aber liegt auch ein bisschen daran, dass ich zwischendurch auch mal ein bisschen unterwegs bin.
Ich habe auch schon gehört, bei der Frau Pauli lohnt es sich auch auf einen Termin zu warten, muss ich sagen.
Hast du gehört? Ist ja ein Ding.
Ist mir schon zu Ohren gekommen.
Ja. Wer hat dir das denn geflüstert?
Kann man ja.
Ne? Ja.
Okay. Ja, du bist ja heute hier bei uns im Baustellen-Podcast, weil wir uns auch ein bisschen über die Baustelle unterhalten wollen.
Ja, denn die Baustelle ist ja eigentlich auch direkt bei dir vor der Tür, einmal um die Ecke. Und was macht die Baustelle so mit dir? Betrifft dich das? Also haben deine Patienten schon irgendwie Probleme, zu dir zu kommen? Oder merkst du das in der Kommunikation mit deinen Patienten, dass da irgendwie was anders geworden ist?
Also es ist erstaunlicherweise im Moment noch gar nicht so das Problem. Also ich hatte ja so ein bisschen mir Gedanken gemacht im Vorhinein, wie das werden wird, wenn man dann da nicht reinfahren darf in die Straße und wenn dann die Parkplätze wegfallen. Und es ist jetzt häufiger mal vorgekommen, dass Menschen mit Gehbehinderung halt nicht direkt an der Praxis einen Parkplatz gefunden haben. Ich meine, das ist immer ein Problem, aber jetzt war es ein bisschen häufiger der Fall. Aber so ansonsten bin ich im Moment eigentlich noch ganz positiv gestimmt, dass es doch relativ gut klappt. Und also was ich ziemlich gut finde, ist, dass die Baustellenleitung ja auch gut informiert hat vorneweg. Ich war ja auch auf dieser Veranstaltung im Karl-Rottmann-Saal für die Geschäftsleute. Das hatte ich nicht geschafft, aber dann für die Allgemeinbevölkerung war ich da und fand ich schon sehr gut, wie die Veranstaltung war. War natürlich auch so ein bisschen auf positiv gebürstet, aber so im Großen und Ganzen hat man doch so alle nötigen Informationen bekommen und konnte dann auch meine Patienten im Vorhinein gut informieren. Ich habe dann eine Rundmail geschickt, dass sie sich darauf einstellen sollen, dass sie vielleicht lieber öffentlich kommen sollen, weil es da jetzt auch ein besseres Angebot gibt. Das klappt mit der Pünktlichkeit jetzt noch nicht so, haben mir die Patienten erzählt, aber so insgesamt geht's doch recht gut.
Also noch keine großen Ausfälle der Patienten, die sagen, oh, das ist mir jetzt viel zu umständlich, um zu dir zu kommen oder sowas.
Das manche hatten alles. Ängste vorher, die sich das also echt hin und her überlegt hatten und ob die Bahn jetzt wirklich zum Hans-Thoma-Platz noch fährt oder nicht und so. Aber letztlich war das bisher unbegründet. Also jetzt, kommen trotzdem ganz gut her.
Ja, das ist doch schön.
Genau.
Und hast du denn sonst noch irgendwelche Vorkehrungen getroffen? Du hast jetzt ja gesagt, du hast eine Rundmail geschrieben und hast deine Patienten informiert. Und ich habe es auch bei dir auf der Webseite gesehen. Da hast du auch direkt auf dem Baustelle sozusagen verlinkt.
Ja, genau.
Hast du denn sonst noch irgendwie Vorkehrungen getroffen? Oder ist da viel auch über, sag ich mal, Mundpropaganda? Jeder erzählt dem anderen Patienten vielleicht, ja, okay, du kommst doch gut dahin. Oder schickst du auch mal so ein Update raus, Erfahrungsberichte?
Das mache ich nicht, weil es eben wieder warten gut funktioniert. War das jetzt gar nicht nötig. Ich hatte mir so ein Bunch Flyer bestellt. Mein Kollege hat schon gespottet. Der große Teil, da ist für dich. Mir gehören nur hier die ersten 15 Stück. Und das nehmen die Patienten eigentlich auch ganz gerne mit, auch mit dem Plan, wie man dann fahren kann. Und ja, und die meisten waren jetzt auch pünktlich da, trotz allem. Wobei ich jetzt auch ganz froh bin, dass ich letztes Jahr meine Arbeitszeiten geändert hatte. Bin ja auch nicht mehr die Jüngste, also ich arbeite jetzt immer nur von 10 bis 16 Uhr und nicht mehr ganz früh morgens und nicht mehr ganz spät abends im Berufsverkehr, also das entfällt. Also insofern ist es eher so, wenn ich jetzt selber zur Arbeit radel, dass ich denke, ist heute Sonntag, weil es ist so wenig los und es ist so still.
Ja,
das finde ich eigentlich sogar ganz angenehm, zumindest um diese Zeit.
Das ist doch schön, da hat es für dich ja sogar noch ein bisschen was Positives, genau. Die Baustelle tatsächlich. Ja, das ist doch gut. Fällt dir denn sonst noch irgendwas ein bei der Baustelle? Hast du irgendwelche Verbesserungsvorschläge vielleicht? Beschilderung, aber bei dir klappt ja alles, so wie sich das anhört. Ne?
Also ich habe auch nur positiv wahrgenommen, dass wenn was nicht so gut lief, das anscheinend auch schnell nachgerüstet wurde. Also es war ja gerade hier beim Nibel die Straßenrichtung, also die Einbahnstraße eingeführt worden. Und da sind die Leute ja am Anfang immer trotzdem durchgekachelt. In die falsche Richtung. Und die Schilder waren auch so ein bisschen überfordernd, glaube ich, weil es stehen einfach viele Schilder da. Und bis man die gesehen hat, also selbst als Fahrradfahrer, ist man ja schon fast vorbei. Und jetzt wurde halt so eine Barke hingestellt. Und das scheint Effekt zu haben. Jedenfalls heute ist mir keiner hinterhergefahren.
Ja, das ist doch schön.
Genau.
Ja, das ist doch super.
Ja.
Du sagst als Fahrradfahrerin, also fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit? Bist du viel mit dem Fahrrad unterwegs?
Immer. Ja, wir haben kein eigenes Auto, weil wir Carsharer sind seit 94.
Ja, dann bist du ja Carsharing-Pionier.
Genau, ja.
Kann man sagen. Ne?
Wir fingen, glaube ich, relativ da an um die Zeit, genau.
Weil ich fahre auch sehr viel mit dem Fahrrad, aber mich würde mal interessieren, wie denn deine Erfahrungen sind mit dem Fahrradverkehr jetzt in der Baustelle.
Also in der Baustelle war
oder in
das
und um die Baustelle.
Ja, also so muss man es direkt eigentlich sagen. Ich muss ja über die Dossenheimer Landstraße rüber, weil ich auf der anderen Seite wohne. Und das war am Anfang immer so ein bisschen Glücksspiel. Ist da eine Lücke oder ist da keine Lücke, dass ich rüber kann oder nicht? Und bin dann einfach irgendwann immer schon gleich vorne an der Burgstraße hochgefahren und fahre jetzt immer oben die Burgstraße lang. Und da kann man ja ohnehin immer durchfahren. Und zwischenzeitlich war es halt manchmal so, dass man gar nicht rüberkam. Aber ich habe gesehen, dass jetzt inzwischen auch wieder Lücken in den Bauzäunen sind, dass man auch rüberkommt. Und ansonsten, also beim Nachhausefahren gibt es ja so eine Rechts-vor-Links-Regelung an der Fritz-Frei-Straße im Weiher. Da stehen ja immer viele Autos, die dann eben in die Nordrichtung abbiegen wollen. Und da ist mir aufgefallen, dass doch viele recht freundlich sind und einen dann fahren lassen, obwohl die ja eigentlich Vorfahrt hätten.
Ja.
Also das ist mir eher angenehm aufgefallen, weil ich das sonst anders kenne.
Ja, das.
Dann hat immer irgendeiner Mitleid mit den armen Fahrradfahrern, die da mal rüber wollen.
Sehr schön, dass du so positive Erfahrungen jetzt machst in der Baustelle.
Find ich gut.
Das ist toll, dass man das auch hört. Ja. Ne?
Was jetzt mal abgesehen vom Fahrrad, mir tun immer die armen Wachtposten leid, die da den ganzen Tag stehen müssen. Und jedenfalls, wenn ich vorbeikam, dann hat eigentlich niemand deren Hilfe benötigt. Also sie werden immer ganz freundlich angesprochen oder bedauert. Ach, die Arme, stehen sie immer noch hier.
Also ich glaube, dass die Haupteinsatzzeit der, ich nenne sie mal Lotsen, auch die Schulzeit ist, wenn die Schulkinder dann eben jetzt zur Heiligenbergschule gehen oder auch zur Tiefburgschule.
Ja.
Du hast ja deine Praxis direkt nebendran, da ist ja dann morgens um kurz vor 8, ist da ja die Hauptverkehrszeit, wenn der Schülerverkehr ist. Und ich denke, dass das schon unterstützend ist.
Ja, also zu der Zeit ist das bestimmt so. Ich bin ja jetzt eher im Gegenstrom unterwegs sozusagen, wenn eben so der Hauptschwung vorbei ist. Deswegen kriege ich das immer nur so mit, dass die da dann nichts zu tun haben in der Zeit. Ja,
aber ich finde es an sich eine tolle Idee, dass diese Schülerlotsen, ich nenne sie jetzt mal Schülerlotsen, sind jetzt nicht primär nur für Schüler da, aber ich denke, denen bringen sie am meisten Unterstützung, dass die Stadt sich darum gekümmert hat, dass zumindest jetzt zu Beginn der Baustelle die eben unterstützend mit dabei sind.
Ja, also die Idee finde ich auch total klasse. Also auch als ich das da bei der Infoveranstaltung gehört hatte, da fand ich auch gut, dass die mobilen Berater sozusagen dann da einsetzen wollten und sich da auch noch mit den Schulen abgestimmt hatten, wie die Schulwege sein sollen. Und es gibt ja auch diese Bedarfsampeln jetzt.
Ja.
Da steht man ja manchmal auch und denkt so, ist das jetzt so nötig? Da ist gar keiner. Aber es ist halt, ich bin halt außerhalb der Stoßzeiten. Deswegen weiß ich nicht, wie es zu den Berufsverkehrszeiten dann da ist.
Ja, ja. Du hast vorhin so ein paar Informationen über dich fallen lassen. Du warst in Berlin, habe ich gehört.
Ja.
Und bist jetzt nach Handschuhsheim gekommen. Wie kommt man von Berlin nach Handschuhsheim? Warum kommt man von Berlin nach Handschuhsheim?
Der übliche Grund, der Liebe wegen. Und mittlerweile bin ich tatsächlich mein halbes Leben in Handschuhsheim, weil ich vor 30 Jahren ziemlich genau nach Heidelberg gezogen bin. Also nach Handschuhsheim auch direkt. Ich wohne auch immer noch in derselben Wohnung, früher als WG und dann irgendwann als Familie. Und ja, und die erste Hälfte meines Lebens habe ich in Berlin gelebt und bin da auch geboren und habe immer alle für verrückt erklärt, die Berlin verlassen wollten, freiwillig. Und jetzt bin ich immer heilfroh, wenn ich wieder nach Heidelberg komme, weil es dir doch deutlich entspannter zugeht als in Berlin.
Vermisst du die Großstadt manchmal ein bisschen?
Nicht mehr so wie früher. Und also ich vermisse eher so die Freunde, die halt in Berlin noch leben und dass man mal in die Philharmonie gehen kann. Aber ich meine, hier gibt's auch tolle Möglichkeiten. Und gerade in Heidelberg mit Heidelberger Frühling und Filmfestival und Jazzfestival und weiß ich, was es alles gibt. Da hat man eigentlich den Vorteil, dass man nicht die Qual der Wahl hat, sondern dass man eigentlich überall gut hingehen kann.
Ja.
Und sich nicht immer noch in Stücke reißen muss, weil das ja alles andere auch noch so spannend ist.
Ja, also ich höre, du bist vor allem kulturell interessiert in Heidelberg.
Genau.
Gibt es denn auch irgendwas Kulturelles in Handschuhsheim, wo du sagst, das finde ich toll, da gehe ich hin?
Ja, auf jeden Fall. Also Klassik in Händisse ist ja auch ein Verein, der privat klassische Konzerte veranstaltet, die immer hervorragend sind. Und ich leider viel zu selten dazu komme, da hinzugehen.
Ja.
Aber wenn ich da war, das war immer super und auch immer sehr gut organisiert und an schönen Orten und mit schönen Ideen.
Was ist dir da in Erinnerung geblieben? Welches Konzert hast du da besucht?
Es gab mal ein Streichquartett, wo ich leider den Namen gerade nicht mehr weiß. Ein junges Streichquartett, was in der Villa Krehl im Garten oben gespielt hat während Corona.
Ja.
Das war sehr schön. Und auch in der Gärtnerei Stockert gab es letztes Jahr, war das, glaube ich, ein Oktett, war das, glaube ich, wo die dann halt am Gewächshaus gespielt haben und wir alle im Garten saßen. Also das war auch wunderschön. Also einfach auch eine tolle Stimmung so im Feld. Und dann kam noch so ein Schwalbenschwarm da mal kurz durchgeflogen durch die Musik. Also das war schon sehr beeindruckend, ja.
Also ich erinnere mich, ich habe tatsächlich auch ein Konzert gehört. Das war im Graham Park. Und das war so richtig entspannt. Es war so ein schönen Sommerabend in Sommerferien. Da haben die Familien dann ihre Picknickdecken mitgebracht. Das war auch sehr schön.
Ja, ist immer gute Stimmung auch bei diesen Konzerten.
Ja, also ich finde, da sieht man auch, was Handschuhsheim wieder zu bieten hat. Neben den ganzen Geschäften, von denen wir es ja auch häufig hier auch im Podcast haben, auch kulturell, sind wir eigentlich auch sehr gut aufgestellt.
Genau. Ja. Es gibt ja auch Lesungen in der Tiefburg, Bücherstube und
richtig, genau, die Krimi.
Ja, zum Beispiel.
Die Krimi-Tage, ne, in der Tiefburg.
Ja.
Warst du da auch?
Nee, da war ich nicht, nein. Ich lese nur immer auch, was dann so für Lesungen sind und also es ist schon, also ich bin immer ganz froh, dass ich in Handschuhsheim wohne, weil hier einfach alles da ist. Wir haben Kultur, wir haben tolle Geschäfte, wir haben tolle Restaurants und schöne Konzerte in der Friedenskirche. Manchmal singe ich da ja auch mit in der Kantorei.
Ah, bist du da im Kirchenchor sozusagen.
Genau, ja.
Okay. Wie oft tretet ihr da auf?
Also so in der Regel, glaube ich, zweimal im Jahr und mit dem großen Chor. Und dann gibt es noch so zwei kleinere Ensembles, Amaryllis und Konsort 1585. Bei dem Konsort singe ich auch noch mit. Das ist so ein kleineres Ensemble, wo man so ein bisschen besser vom Blatt singen können muss.
Okay.
Und das sind auch oft so zweimal im Jahr Konzerte oder eben auch in den Gottesdiensten.
Ist denn für Sommer ein Konzert geplant? Hast du schon einen Termin, den du jetzt hier unseren Podcast
jetzt müsste ich den Kalender am 22. Juni, behaupte ich mal.
Aber man findet es raus, wenn man auf die Seite der
Kantorei geht. Man findet es raus und es wird auch dafür noch Werbung gemacht. Also genau.
Ja. Du bist auf jeden Fall sehr busy unterwegs.
Ja.
Das hast du ja eben auch gesagt, dass du viel in die Restaurants hier gehst. Hast du denn hier so ein Restaurant, wo du sagst, oh, in Handschuhsheim, da muss man unbedingt mal gewesen sein?
Ja, also ich gehe eigentlich am liebsten, also sagen wir mal inzwischen wieder ins Helmstedter Herrenhaus, weil es einfach auch so schön ist, vor allen Dingen im Sommer da draußen zu sitzen. Und mittlerweile sind auch wieder die früheren Betreiber sind, die wieder da sind. Jedenfalls jetzt ist es wieder richtig lecker. Und jetzt kann man da auch gut wieder hingehen, weil man auch gut bedient wird und man einem nicht komisch kommt, wie das bei den vorigen Betreibern leider manchmal passiert war.
Okay.
Also, dass wir da eine Zeit lang nicht hingegangen sind, aber jetzt gehen wir wieder sehr gerne hin.
Ja, das ist schön.
Besonders,
ja,
wenn jetzt die Sonne wieder rauskommt
da
und
sitzt man da richtig gut.
Bestuhlung auf dem Tiefburgplatz ist.
Ja, und dann kann man auch mittags da mal wieder einen Kaffee trinken gehen oder Mittagstisch essen. Oder Mittagstisch esse ich auch gerne mal bei der Frau Stoll im Tischlein Deck dich. Das ist auch immer sehr lecker, die kocht alles selber und
ist bei dir um die Ecke?
Ist bei mir um die Ecke, genau. Aber da habe ich oft schlechte Karten. Wenn ich nicht dran denke, vorher was zu bestellen, dann ist das Hauptgericht schon aus.
Keine
dann
Chance.
Dann muss man immer schnell sein. Oder früh genug, dann geht's auch.
Genau.
Ja.
Ja, Irene, zum Abschluss habe ich immer noch eine kleine Frage an meine Gäste hier im Podcast. Mhm. Und zwar, du beschäftigst dich ja mit dem Knochenapparat beruflich wegen. Und wenn ich jetzt aber in Google eingebe, Skelett und Handschuhsheim, was finde ich da?
Wahrscheinlich den Ritter in der Tiefburg oder
genau,
so.
Genau, hervorragend.
Wow, das ist ja kein gut. Skelett, ist aber, sondern nur eine Rüstung, oder? Ich habe ihn noch nie gesehen. Meine Kinder haben mir das nur erzählt, weil sie ja immer mit Kindergarten oder Schule bei der Besichtigung dann natürlich auch zum Ritter von Handschuhsheim gegangen sind. Ja.
Also tatsächlich, das Skelett scheint wohl beim, das ist ja auch schon sehr, sehr lange her, dass diese Wandnische geöffnet wurde, das scheint zusammengefallen zu sein, als dieses Skelett oder dieser Ritter dann entdeckt wurde. Mittlerweile ist diese Ritterrüstung ja auch nur noch eine Replik, die ist in der Zeit irgendwann verschollen. Mhm. Aber tatsächlich, wenn man Skelett Handschuhsheim eingibt, stößt man auf den eingemauerten Ritter in der Tiefburg.
Lustig.
Sehr witzig. Ich freue mich immer auf deine Fragen. Da lernt man immer was Neues dazu. Ja,
hast du ihn auch noch nicht gesehen?
Nee, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin
noch nie gekommen, Skelett und Handschuhsheim einzugeben, aber gut.
Genau, also dann habt ihr schon mal ein Ausflugsziel. Wenn mal Tag des offenen Denkmals in der Tiefburg ist, dann kann man den bestimmt besichtigen.
Ja. Na, ich muss auch unbedingt endlich mal ins Füllhaltermuseum. Da war ich nämlich auch noch nicht. Und in der Blauen Heimat war ich auch noch nicht, wo man so eine eingerichtete Wohnung angucken kann. Also eigentlich ist es schon erstaunlich. Ich wohne jetzt 30 Jahre hier und habe aber vieles immer noch nicht geschafft. Na gut, die Sachen gibt es jetzt auch noch nicht so lange, aber es gibt immer was Neues.
Also es ist beides sehr empfehlenswert. Ich habe mir beides schon angeschaut und kann es nur empfehlen.
Sehr gut.
Mach's unbedingt. Ne? Und dazu trifft dann auch unser Wahlspruch unseres Podcasts. Fahr nicht fort, kauf am Ort. Genau.
Genau.
Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und
Dankeschön.
Danke, dass ich die Gelegenheit hatte, hier da zu sein.
Ja, war schön mit dir.
Ja. Sein zu dürfen.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Feierabend.